Heiligen Weg bleiben. Wir möchten uns warnen lassen von dir. Herr, auch durch jeden Weheruf, den möchten wir ernst nehmen.
Amen.
Herr Jesus. Amen.
Herr, aufwärts, aufwärts, auf dem heiligen Weg.
Amen.
Ja, Vater, wir kommen heute wieder vorwärts und aufwärts zu dir.
Amen.
Ja, Herr, dass wir alle gemeinsam, Herr, diesen Weg gehen, Herr, diesen heiligen Weg, den du für uns vorbereitet hast, Herr. Herr, in dieser Versammlung, Herr, dass wir hinaufgehen zu dir und dein Wort zu hören. Amen.
Amen.
Yes, Lord, give us an ear to this afternoon.
Amen.
To hear these folks.
Amen.
Instill in us a reverence, Lord.
Amen.
A godly fear.
Amen.
To keep us on the holy way.
Amen.
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 Im Überrest laufen wir auf dem heiligen Weg.
Amen.
Folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Auf nach Zier, Gottes Werk.
Amen.
Herr, heute Nachmittag, Herr, wir legen allen Ballast ab. Herr, wir möchten frei sein, dir zu folgen.
Amen.
Amen. Zeige uns, Herr, was uns noch zurückhält und was wir ablegen sollten.
Amen.
Wir möchten nicht Zeit und Kraft verlierst. Amen. Herr, sondern schnell laufen bis zum Ziel.
Amen.
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 Amen. Geliebter Herr, wir möchten den schnellsten Weg zum Ziel sehen.
Amen.
Herr, gib uns ein Ohr für das, was du immer zu uns reden möchtest.
Amen.
Oh Herr, bring uns ganz zum Ziel.
Amen.
Stärke den Geist heute Nachmittag
Amen.
Neu.
Oh Herr, wir leihen unser Ohr ganz dir. Sind solche, die sich durch dein Wort warnen lassen. Wir widerstehen nicht, wenn du redest.
Amen.
Oh Herr.
Christus, er kommt bald. Unser Bräutigam nahe vor der Tür entsteht. Amen. Danke, Herr Jesus, du kommst bald.
Amen.
Ja, mir erwartet dein Kommen. Du stehst vor der Tür. Ja, so nahe bist du. Herr, wir wollen wirklich in unserem Herzen dieses Bewusstsein bewahren, dass du nahe vor der Tür stehst. Ja, dass du bald kommst, um dein Reich hier aufzurichten. Oh Herr, bereite uns vor in diese Tage. Ja, wie wir heute Morgen auch gehört haben, dass wir in diese Tage noch Öl kaufen. Ja, solange der Ölpreis, dass wir dein Geist noch mehr in uns gewinnen, dass solange es nur so einfach geht
Amen.
Und nicht so teuer wird. Herr, jetzt wollen wir bereit sein, den Preis zu bezahlen.
Amen.
Bereit für dein Kommen.
Amen.
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 Gerade wenn uns wirklich anlagt, diese nächste Schaft, ihr Opfer zu bringen, der Vater Opfer zu bringen. Herr, danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Wo wir noch lernen können.
Amen.
Amen. Herr, ich schätze alles, was du zu uns redest. Wir sind nicht hier nur ein angenehmes Wort zu hören, sondern möchten alles von dir empfangen, was du zu sagen hast. Damit wir die Hilfe bekommen, die Opfer noch mehr zu erfahren. Herr, rede auch nochmal neu heute Nachmittag.
Amen.
Wir schätzen dein Wort.
Amen.
Wir ehren. Ja, wir haben Ehrfurcht vor deinem Wort.
Amen.
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 Ich möchte die Gelegenheit auch noch nutzen, meinen Teil zu bringen.
Amen.
Vater, ich bringe dir mein Loblied als Sündopfer und als Dankopfer. Diese Woche konnte ich mehrmals meinem Ich, meiner Faulheit und meiner Unlust, meinen Wünschen und meinen Vorstellungen widerstehen. Durch Christus konnte ich die Schlingen des Feindes erkennen, benennen und begraben. Danke, Vater, dass ich nicht auf mein Fleisch reingefallen bin. Ich war frei von der Herrschaft der Sünde und des Todes und konnte dir, geliebter Vater, ohne Widerstand dienen. Vater, es war nicht meine Kraft, sondern die Kraft deines Sohnes. Lob sei dir.
Amen.
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 Ich möchte ein Opfer Edifikation sein.
Ja?
Das Aufbau.
Ja.
Ah, okay. Amen. Für das Gesetz. Jedes Reich und jedes Volk, jede Nation hat ein Gesetz. Und das Reich Gottes hat auch ein Gesetz. Und diese sehen wir besonders im 2., 3. und im 5. Buch Mose. Und es ist wunderbar, der hat besonders das Gesetz des Mose im 3. Buch wiederhergestellt. Und zwar in der Weise, die Freiwilligen und die Pflichtopfer wiederherzustellen, die gebracht werden müssen täglich, jeden Sabbat, jeden Neumond und jedes Jahr bei den Festen.
Und es gibt auch hier einen Punkt besonders für das Reich. Und ich möchte weiterhin das Fest der Versöhnung halten. Und insbesondere ein Sündopfer. Und ich habe in 2. Könige 2 gelesen, 22.
Ils ont commencé à restaurer la maison et le sacerdoce.
Wo sie anfingen, das Haus des Herrn und die Priesterschaft wiederherzustellen.
Ils ont retrouvé la loi.
Da haben sie das Gesetz, das Buch des Gesetzes wiedergefunden. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie kann es möglich sein, das Gesetz zu verlieren? Und ich musste aber erkennen, dass das auch mein Fall war. Ich habe die anderen gerichtet, aber doch war dasselbe auch bei mir vorhanden. Und ich habe neu ein Herz dafür bekommen, das ganze Gesetz so zu ergreifen, wie Gott es möchte. Und es nicht so zu erfüllen, nur den Buchstaben nach, sondern Christus gemäß. Und er hat es auch erst sogar erhöht.
Et alors, si je pratique ça et si on pratique ça, vraiment l'impression que c'est le royaume de sacrifice.
Und wenn wir das praktizieren, dann kann der Herr ein Königreich von Priestern bekommen.
En particulier dans Esaïe, ils avaient les offrandes.
Und in Jesaja hatten sie die Opfer.
Ils ne mettaient pas en pratique la loi du royaume.
Aber sie haben nicht sie gemäß dem Gesetz des Reiches ausgeführt. Und sie haben gegen Gott gesündigt. Und der Herr hatte sie darum den Nationen ausgeliefert. Aber wenn wir das Gesetz Christus gemäß heute ausführen, dann werden die Feinde auch gegen uns aufstehen. Aber der Herr wird mit uns sein und uns erlösen. Und dass es ein Königreich von Priestern gibt für seine Herrlichkeit.
Oh Herr, danke Herr, du bist der
Vater.
Amen. Danke, Herr Jesus. Genau.
Amen.
Wir loben dich, Herr.
Herr, schreibe dein Gesetz tief in uns hinein. Danke für das Gesetz deines Reiches. Danke auch, dass du der hohe Priester bist, der uns alles für die Priesterschaft beibringt.
Amen.
Mach auch weiter heute Nachmittag.
Amen.
Amen. Geben dir diese Zeit für die Zurüstung der Priesterschaft.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Ja. Amen. Amen. Die Anbeter.
Ja, Vater, ich möchte dir auch mein geistliches Brandopfer bringen. Ja, ich danke dir, denn dein Wort hat eine Veränderung in mir bewirkt. Dass Christus alle Zeit für seinen Vater war und dass in der Schriftrolle oft steht, dass wir beten sollen, hat mich dazu geführt, dass ich das Anliegen hatte, mehr für Menschen und vor allem für die Geschwister zu beten. Ich habe dann gemerkt, dass ich auf Autofahrten gerne meine Gedanken schweifen lasse. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Zeit für Gebet nutzen kann. Am Anfang war es schwer, weil ich in Gedanken schnell abgelenkt wurde und nicht lange durchgehalten habe. Mit der Zeit habe ich mich aber geübt, immer wieder zu dir zu wenden und dich mehr zu fragen, auch für was ich beten soll. Und ich habe einen Fortschritt bemerkt und hatte diese Woche mehrere Gelegenheiten, in denen ich über längere Zeit im Auto beten konnte. Anders als früher habe ich länger durchgehalten, wurde weniger abgelenkt und hatte auch konkrete Anliegen. Diese Frucht, die ich durch die Arbeit auf Christus dem guten Land gewonnen habe, bringe ich dir als mein Brandopfer
her. Amen. Amen. Amen.
Danke, Vater.
Amen. Amen. Danke, Vater, für deinen Sohn als mein Brandopfer. Nach der Konferenz letzte Woche, woher du reich gesprochen hast und man auch dem Herrn dienen konnte, kam in dieser Woche eine Zufriedenheit hoch. Man könnte sich jetzt etwas ausruhen und sich kurz mal vom Dienst verabschieden und ein paar Beschäftigungen erledigen. Einerseits waren sie zwar notwendig, aber der alte Mensch wollte sich mit diesen Dingen füllen und zufrieden werden. Aber wenn man nicht in allem für Gottes Willen lebt, ist es schon Sünde. Denn auch über das Brandopfer heißt es in 3. Mose 1, Vers 4, er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird ihm wohlgefällig angenommen werden, für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und so habe ich auch Sühnung gebraucht, weil ich einfach in meinem Willen gelebt habe, er sei gut oder böse. Denn solange ich meinen Willen auslebe, ist mein Leben für Gott schon nicht mehr genießbar. Völlig gleichgültig, was ich mache. Ohne Christus gibt es kein Wohlgefallen bei Gott. Und Vater, das hast du mir gezeigt und ich konnte dich an einem Tag als Brandopfer nehmen und das Posaunenfest feiern. Das Evangelium hat mich selber gerettet. Beim Hingehen fand ich es nicht so attraktiv oder Ansporn von den Leuten, eventuell verachtet zu werden. Aber mit der Zeit wurde es wieder zu meiner Freude und das Evangelium zur Kraft Gottes. Und der Herr hat mir wieder neu meinen Platz gezeigt, dir, unserem Vater, priesterlich zu dienen. Vater, dafür danke ich dir.
Amen. Zeugnis, Opfer. Ja, Herr, wir öffnen nochmals unser Ohr für deine Reden. Amen. Wir möchten ein Volk sein, das sich warnen lässt durch dein Wort. Amen. Herr, wir legen unseren Hochmut vor dir ab. Beten, dass du uns zeigst, wie wir zum Ziel kommen können. Amen. Die schon früher immer über die Wehen geredet haben, waren nie sehr beliebt. Der Herr hat schon zu vielen Zeiten zu seinem Volk oft in einer sehr strengen Weise reden müssen, weil das Volk Gottes leider oft das Gebot Gottes übertreten hat. Und dann hat er immer wieder Propheten zu seinem Volk gesandt, um sie zu warnen, dass sie von ihren Wegen umkehren. So der Job, die Berufung eines Propheten war nicht sehr populär, eigentlich schon zu jeder Zeit. Oh Herr, aber trotzdem müssen wir auch hören, weil wir in dieser Zeit in Jesaja viel Gemeinschaft hatten, was der Geist heute zu uns redet in diesen Wehen. Und ich möchte kurz auf Apostelgeschichte 7 lesen, was uns wirklich einen Eindruck gibt. Dort heißt es 7,52, das hat Stephanus gesagt, als er vor dem Synedrium stand: Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten zuvor verkündigten.
dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Und das hat er zu den Juden gesagt zu dieser Zeit, wo er geredet hat. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das war wirklich, was das Volk Gottes mit denen oft gemacht hat, die an die Stelle von Gott treten mussten, um das Volk zu warnen, dass es umkehrt. Ja. Das ist wirklich ein starker Vers. Und wir sehen, dass in dieser Gemeinschaft, die wir in den letzten Wochen hatten über Jesaja, dass auch dieser Prophet schlussendlich wurde getötet. Weil das Volk es nicht ertragen konnte, was durch sie geredet wurde. Nun, heute wirst du in diesem Lande zumindest wirst du nicht getötet. Aber du wirst vielleicht hinausgeworfen. Ist auch sehr gut. Wenn wir die Wahrheit sagen, ist nicht sehr populär heute unter dem Volk Gottes. Ja. So, dieses Wort Wehe, diese Weherufe in diesen Kapiteln 28 bis 35, ist nicht der Anfang, wenn Gott redet. Gott wird nicht am Anfang, ja, wenn wir das Gebot Gottes übertreten, gleich mit einem Wehe kommen. Weil dieses Wort Wehe ist wirklich gebunden an eine Konsequenz. Viel mehr als eine sanfte Zurechtweisung. Ja, der Geist züchtigt uns. Kommst du manchmal zurechtweisen? Aber wenn wir wieder nicht hören, und nicht hören und über Zeit nicht hören und hart sind gegen das, was Gott redet, dann kommt plötzlich eine Wehe. Und das ist eine andere Betonung. Ich weiß nicht, ich benutze dieses Wort nicht sehr oft, aber wenn ich es benutze und sage Wehe, dann muss ich eine Konsequenz androhen. Weil sonst, wenn du ein Wehe gibst und es gibt keine Konsequenz, verlierst du deine Glaubwürdigkeit. So, hinter diesem Wort, hinter diesen Weherufen steht wirklich ein sehr starkes Sprechen, eine starke Warnung von Gott. Oh Herr, und wir sehen, dass eigentlich diese Weherufe nicht dazu gedacht sind, in erster Linie das Volk Gottes zu verurteilen. Ja. Gott möchte uns nicht in erster Linie verdammen. Das ist nicht die Absicht, wieso Gott Wehe ruft. Aber Gott möchte gerne, dass wir von unseren Wegen umkehren. Dafür redet er Wehen. Amen. Und wenn wir nicht hören, wird aus einem Wehen ein zweites Wehe. Und dann gibt es ein drittes Wehe. Ja, und so geht es immer weiter. Und so fängt es wirklich auch an. In Kapitel 28 ist das erste Wehe, was Gott zur Zeit von Jesaja über Ephraim redet, beginnt. Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims. Das war der Anfang. Gott hat hier schon am Anfang zu einem großen Teil von seinem Volk gesprochen. Weil Ephraim war der Großteil vom Volk Israel zu dieser Zeit. Es waren die 10 Stämme des Nordens. Weil das Volk Gottes zu dieser Zeit gespalten war. Ja, da gab es Juda und Benjamin. Und die anderen 10 Stämme. Und hier redet er zu diesem Großteil schon am Anfang. Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims. So der Beginn des ersten Wehes, der Stolz. Das ist wirklich sehr zutreffend für viele Probleme. Schon zu früherer Zeit haben ihren Anlauf genommen in den Stolz gegenüber Gott oder gegenüber den Menschen. Ja, wenn man schaut, der Erste, der stolz geworden ist in der ganzen Schöpfung, das war der Luzifer. Er war vollkommen an Schönheit, heißt es. Ja. Das vollendete Sieger. Ich glaube, wenn ich zu oft höre, dass ich so schön sei, vor allem wenn ich klein bin und aufwachse, dann steigt es mir in den Kopf. Nicht so gut, wenn immer jemand sagt, dass du schön bist. Oh, hey. Aber es beschreibt wirklich diese Krankheit,
diese ursprüngliche Krankheit, die in jedem von uns drin ist. Stolz gegenüber Gott. Oh Herr, es geht weiter dann, wird beschrieben, dass Ephraim wie eine welke Blume geworden ist. Das zeigt die ursprüngliche Herrlichkeit des Volkes Gottes. Israel nimmt immer mehr ab. Das heißt, mit dem Zunehmen der Wehen gibt es einen Abstieg des Zustandes. Und das ist nicht gut. Das ist der Weg nach unten. Und den sollen wir nicht nehmen. Ja, zur Zeit von Salomo, diesem König, das war die Blütezeit für das Volk Gottes. In dieser Zeit zum Beispiel heißt es, dass das Silber wie nichts geachtet wurde. Sie waren so reich. Das Land hatte Frieden von den Feinden ringsherum. Und das wurde schon diesem König Salomo zum Fallstrick. Und er wurde ein Götzendiener schlussendlich. Und Gott musste ein Gericht sprechen. Und hat das Reich Gottes wurde dann geteilt. Oh Herr, dieser geistliche Stolz ist wirklich der Anfang von vielen Problemen. Und dann heißt es, sie sind trunken. Das heißt, von diesem Stolz hörst du nicht auf, sondern du trinkst immer mehr davon. Und das führt zu geistlicher Trunkenheit. So, wenn Gott zu dir sagt, hey, du hörst hier nicht richtig zu, zum Beispiel. Du widerstehst meinem Wort. Ja? Und wir tun nicht gleich Buße. Dann manifestiert sich diese Haltung im Umgang mit dem Sprechen Gottes in uns. Und das führt zu Trunkenheit, zu einem Zustand, der nicht mehr nüchtern ist. Und das ist dem Volk Gottes passiert. Und nicht nur dem Volk Gottes, sondern wir sehen es immer wieder in der ganzen Geschichte bis heute. Der Stolz ist der Anfang vom Verderben, heißt es in Sprüche. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Das ist ein Sprichwort, das wir alle kennen. Und dann geht es weiter. Im Vers 7 sehen wir, dass leider dieses Problem nicht nur bei diesen 10 Stämmen geblieben ist, sondern es hat sich ausgebreitet auf die anderen 2. Weil dann heißt es, dass auch Priester und Prophet in Vers 7 vom Rauschtrank betrunken wurden. Das heißt, diese Trunkenheit hat sich nicht nur in diesen 10 Stämmen da gehalten, sondern es ist übergelaufen. Es war ansteckend. Und das ist wirklich ein Prinzip heute, das wir sehen in der Schrift. Paulus hat es sehr schön aufgegriffen, indem er sagt, wenn die Wurzel nicht behandelt wird und wachsen kann, in Hebräer Kapitel 12, dann wächst es und es kommt zu einem Punkt, wo es sich ausbreitet und es befleckt viele. Das heißt, dieses Problem der Trunkenheit, des Nicht-Nüchtern-Sein, das springt über. Das ist wirklich eine Gefahr. Und dann heißt es, dass diese Priester trunken sind. Sie urteilen unklar. Sie sind unsicher geworden bei ihren Reden. Versuchen wir da was zu erklären. Wenn du zum Priester kommst, hast du eine Frage, ist vom Volk, dann sagt er dir, ja, wie es hier heißt, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift hier, Satzung auf Satzung da, hier ein wenig und dann da ein wenig. Was hat das zu bedeuten? Ja, wenn du eine Frage hast, du kommst zu dem Bruder und dann kriegst du so eine Antwort. Hier ein wenig, da ein wenig aus der Schrift. Das ist nicht gut. Dann wirst du auch jemand, der unsicher wird im Urteilen werden. Und zur Zeit von Malachi hat der Herr gesagt, aus dem Mund eines Priesters soll Weisung ausgehen. Und weil Gott uns alle Priester nennt, ist es ein Wort, das uns praktisch betrifft. Ja, es soll Weisung aus unserem Mund ausgehen. Das Sprechen Gottes in aller Klarheit. Das ist, was Gott braucht heute auf dieser Erde. Menschen, die für ihn klar reden. Und wir sehen, ja, wenn du so trunken geworden bist, als hier die Propheten und die Priester, die Gott dienen sollten, dann hat Gott ein Gericht gesprochen, im Vers 11. Und er sagt, so wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Weil das ist der Zustand der Priester geworden. Ja. Unklares Reden, vermischt mit der eigenen, deiner eigenen Willen, was auch immer. Ist nicht reinig, absolut. So sagt Gott auch in gleicher Weise, er wird auch beginnen, so zu uns zu reden, wie durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache. So, das ist der Anfang. Und dann sollte man Buße tun. Aber leider ist keine Buße geschehen. Und so muss Gott jetzt zu Jerusalem spezifisch sprechen, in Kapitel 29, zu der Stadt, wo David lagerte. Das ist die Stadt Jerusalem, wo er König war. Fügt nur Jahr an Jahr und feiert Fest um Fest. Das ist das zweite Wehe. Ja, macht nur jedes Jahr genau das Gleiche. Das ist so schade, wenn Gott uns etwas zeigt, etwas Neues, und wir vermögen es nicht, in unserem Geiste frisch zu bewahren. Und es wird zu einer Repetition. Fest für Fest. Immer das Gleiche. Jahr für Jahr. Tradition und christliche Routine. Das ist wirklich ein großer Stolperstein. Das heißt, was Gott einmal gegeben und gesprochen hat, konnte nicht festgehalten werden vom Volk. Und es ist wirklich auch ein Bild auf uns. Ja? Das, was der Herr uns Neues zeigt, das müssen wir in unserem Geiste festhalten und ergreifen. Vor allem über die Zeit. Es muss frisch bleiben. Ja? Wie wir heute gehört haben von den Festen heute Morgen, das Fest gefeiert haben. Das ist eine wöchentliche, tägliche Übung in meinem Geist, dass diese Feste frisch sind. Aber wenn über die Zeit mein Hunger nach der Wirklichkeit nachlässt, ja, dann komme ich in diese Routine hinein. Mache immer wieder das Gleiche. Der Hunger nach der Wirklichkeit, nach der Person Jesu Christi nimmt ab. Und dann wird aus unserem Loben, ja, das wir am Anfang für den Herrn vielleicht hatten, wird es wie ein Sprechen aus dem Staub und Worte, die gedämpft ertönen. Dann ist kein Freimut mehr da. Dann reden wir von der Erde aus. Es ist gedämpft. Das Lob ist nicht mehr frei. Das Gewissen ist befleckt. Es hat kein Freimut mehr, den lebendigen Gott zu loben. Das ist wirklich ein zweites Wehe. Wenn der Herr uns etwas gibt, frische Offenbarung, das müssen wir festhalten. Die Geschichte auch der Gemeinde zeigt, immer wenn Gott was gegeben hat, ein großer Teil konnte es nicht festhalten, sondern ist gefallen, ja, in diese Lauheit hinein, wie Laodicea. Als du an einen Punkt kommst, wo du sagst, dass ich bin so reich geworden, ja, in den letzten Jahren, Gott hat mir so viel gezeigt. Ja? Ich brauche nichts mehr. Ich bin schon so reich. Und der Herr sagt, schleichend langsam kommt deine Armut und du bist blind in den Augen Gottes. Bloß aufgedeckt vor seinem Angesicht. So, du beginnst deinen geistlichen Zustand nicht mehr zu erkennen. Es wird alles unklar und verschwommen. Das ist wirklich ein Gericht Gottes. Und dann sehen wir, dass Gott in solch einer Haltung wirklich nachhilft. Ja? Weil es dann weiter heißt, in einem Gericht, Vers 10, dass Gott den Geist tiefen Schlafs über sein Volk ausgießt. Weil er erst dann beginnt, so geistlich zu schlafen. Ich war mal in Asien, in der Versammlung. Und dort hat ein Bruder sehr stark mitgeteilt und hat gesagt, you say you are the church, but you are just a religious gathering. So, das war, was er mitgeteilt hat. So ungefähr, ihr sagt, ihr seid die Gemeinde, aber ihr seid nur eine Versammlung, ein Zusammenkommen von Gläubigen. Und ich habe die leitenden Brüder dort angeguckt und sie haben alle Amen gesagt. Amen. Amen, Amen. alle am Boden geguckt, Amen. Aber ich konnte es nicht begreifen. So ein Wort, was zu ihm geredet wurde, und da war absolut keine Reaktion. Das hat mich richtig erschreckt, dieses Beispiel. Einfach am Boden gucken, Amen, Amen. Das ist schon gar nicht mehr, was eigentlich geredet wird. Das ist schon ein Gericht Gottes. Und dann fährt er fort, Vers 11, wo es heißt, dass die Offenbarung wird für solche wie zu einem versiegelten Buch. Das heißt, jetzt wird die Offenbarung Gottes, die wir mehr und mehr haben sollen, wird zunehmend verschlossen. Das heißt, wenn Gott Offenbarung gibt, kannst du es nicht mehr empfangen, nicht mehr verstehen. Dieser Abschnitt, Verse 10 und 11 aus Kapitel 29, sind wirklich interessant. Vielleicht hast du vor 20 Jahren vom Herrn was gesehen, gesagt, das halte ich fest, lob den Herrn. Ich habe das und das habe ich gesehen. Aber wenn der Herr jetzt etwas Neues zeigt, wie steht es dann mit deinem Herzen? Wie steht es mit meinem Herzen? Bin ich in der Lage, was ich früher gesehen habe, die sich zu ergänzen mit dem, was Gott weiter offenbaren möchte? Oder bin ich satt geworden, ja, innerlich zufrieden und stolz? Ich brauche das nicht mehr. Ja. Ich habe schon so viel bekommen von Gott. In solch einem Zustand wird Gott beginnen, die Offenbarung, die er seinem Volk geben möchte, zu verschließen. Und das kommt die Überleitung zu dem dritten Wehe dann. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen. Und das ist die Konsequenz. Wenn die Offenbarung schwindet, dann siehst du nichts mehr. Ja? Und wenn du nichts mehr siehst, musst du anfangen deine eigenen, musst anfangen selbst was auszuhecken, was zu machen. Kannst du nicht einfach nichts tun. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Weil der Herr sagt, dass mehr als alles trügerisch ist das Herz des Menschen. Aber wenn ich dann beginne, in meiner Klugheit Pläne auszuschmieden, in meiner eigenen Klugheit, das ist wirklich gefährlich. Und Gott sagt am Ende dieses Kapitels, dass es zu Irrwegen wird, dass ihr Geist beginnt zu irren. Ja, wenn die Offenbarung schwindet, dann kommen wir in die Finsternis hinein, ja. Und dann werden wir vermessen und sagen, wer sieht uns oder wer kennt uns? Das würdest du nie mit deinem Munde sagen, oder? Aber so vermessen das Herz, kein Empfinden mehr. Was ich tue, Gott sieht wirklich hinein. Gott sieht nicht nur mein Herz an, sondern er sieht ganz durch. Ja. Wir sind bloß und aufgedeckt vor seinem Angesicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist nicht so schlau, irgendwas da auszuhacken, was zu machen, weil der Herr es sieht. Denn wenn wir es nicht glauben, der Psalm 139 wird uns schon überzeugen, dass Gott uns sieht. Er sieht durch uns hindurch, alle unsere Absichten, wie wir es meinen. Gott kann alles beurteilen. Was ein Mensch nicht sehen kann, teilweise kann Gott sehen. Er sieht durch den Menschen hindurch. Und hier den Plan vor dem Herrn tief zu verbergen. Wir haben gehört, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Jeder Gläubige wird vor den Richterstuhl des Herrn kommen müssen. Das haben wir gesehen in 2. Korinther 5, sehr klar. Was werden wir sagen, wenn wir dort sind? Und Gott wird uns fragen, wie war das? Was war da in deinem Herzen tief verborgen? Wie hast du dein Christenleben dir nur so eingerichtet? Mit meinem Wort? Ja, hast mein Wort verdreht? Damit du ein gutes, schönes Christenleben führen kannst. Vielleicht jetzt lassen wir das Wort nicht so nah an uns rankommen. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt, wenn wir vor Gott stehen werden, hat der Bruder auch gesagt, wir werden mit allem freiwillig. Der Herr wird uns nicht mal auffordern müssen, sondern im Lichte Gottes werden wir alles vor ihm bekennen. Da ist nichts mehr zu verbergen. Wenn du den Herrn siehst, das wird sehr bitter sein für viele von Gottes Volk, leider. Wirst du weinen, weil du deinen geistlichen Zustand wieder erkennst. Mir gefallen, ja, du in Gottes Augen bist. Oh, Herr Jesus. Ja, das Gericht dann am Ende des Kapitels. Die, welche in ihrem Geist irren und murren. Das war wirklich die Folge von den eigenen Wegen. Das ist nicht gut. Und dann geht es weiter. Wehe denen, wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen. Das heißt, jetzt ist es nicht nur ein Plan im Herzen, sondern jetzt wird es ausgeführt. Und das ist dann noch schlimmer, als etwas im Herzen zu haben, was vor dem Herrn nicht recht ist. Ja? Dann das noch zu tun. Da sagt er wirklich, es ist ein Aufhäufen von Sünde. Ja, es wird Sünde auf Sünde gehäuft. Und der Zorn Gottes mehrt sich, ja, über uns. Vielleicht haben wir nicht dieses Bewusstsein, dass auch über uns Gläubigen ein gewisser Zorn aufgrund von unserer Widerspenstigkeit gegenüber Gott sich aufstapelt, aufhäuft, genau, ja. Aber so heißt es hier geschrieben, Sünde auf Sünde, es stapelt sich. Zum Beispiel bei Babylon heißt es auch, dass die Sünden bis zum Himmel gekommen sind. Gestapelt vor Gott bis zum Himmel. Was wird Gott dann machen? Und darum haben wir dieses wunderbare Brandopfer gesehen, gestern und auch heute. Ja, was uns Sühnung vor Gott erwirken kann. Das war gestern wirklich ein wunderbares Wort für mich, zu sehen, dass Brandopfer seinen Weg gegen diese Widerspenstigkeit des Herzens anzuwehren. Sagen, Herr, ich möchte deinen Gehorsam lernen, so wie du Gehorsam gelernt hast vor deinem Vater. Ja, lerne auch mich. Ich möchte mich lernen, auf dieses Brandopfer zu stützen. Herr, sei mein Brandopfer. Mach mich vor dem Vater angenehm. Das ist wirklich wunderbar. Oh Herr. Und dann sieht man, dass zu diesem Zeitpunkt ein Maß erreicht ist, das Gott Jesaja befiehlt. Jetzt muss er es aufschreiben auf eine Tafel. Vers 8. Verzeichne es in ein Buch. Und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag, für immer bis in Ewigkeit. Heißt, Gott hält es nicht mehr aus. Und er sagt dem Jesaja, schreibt es auf. Und es wird aufgeschrieben für uns heute. Dass wir lesen können, wie das Volk dazumals war. Und andererseits, um uns zu zeigen, wie wir sind an dieser Begebenheit. Oh Herr. Alle unsere Taten, all unser Sprechen wird vor Gott aufgezeichnet. Haben wir auch dieses Jahr gehört, dass es Engel gibt in den Himmel, die beständig aufschreiben unsere Worte. Ja. Alle unsere Taten werden vor Gott in Büchern aufgeschrieben. Ja, und dann beim Richterstuhl wird auch mal dieses Buch geöffnet. Mal gucken, wie viel von deinem Reden waren unnütze Worte. Wird den Mängel sagen, zeig mir mal da in Rot hinterlegt, blätter mal durch. Was waren alles unnütze Worte? Und dann wird der Herr dich fragen, warum hast du das gesagt? Vielleicht kannst du am Anfang eine Entschuldigung bringen, aber nach dem 10., 20. Mal die gleiche Entschuldigung. Ich glaube, da wirst du dann immer röter, schamrot. Warum hast du das nur gesagt? Und wir haben gesehen, eine Qualifikation der Überwinder ist, dass in ihrem Mund keine Lüge gefunden wird. Das ist in Offenbarung 14 geschrieben, von den Erstlingen. Ja. In ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Sie sind makellos. Dann will der Herr mal prüfen. Oh Herr. Ja, erstaunlich, was er da schreiben muss. Was das Volk sagt. Schaut uns, in Vers 10, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. So sagt das Volk. Verlass den Weg, bieg ab von dem Pfad. Lass uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Das ist wirklich... Ja, was will man dazu sagen? Und dann Vers 15. Lass uns den mal gemeinsam lesen. 30, 15. Um die Absicht Gottes in den Wehen ja, nicht zu verlieren. Wieso Gott uns Wehen gibt. 30, 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnten wir gerettet werden. Auf in Sein und im Vertrauen, wäre eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Tja, Umkehr und Ruhe ist auch viel besser, wie es heißt. Im Stillsaun und Stillsein und Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. In der Konferenzvorbereitung war das, dieser Vers oft meine Erfahrung und mein Gebet zu dem Herrn, mein Schreien zum Herrn. Ja, so viel zu tun, eine Last vor dem Herrn zu tragen. Und dann habe ich oft mich besinnt, nach diesen Versen gesagt, lieber umkehren und in die Ruhe Gottes kommen, als noch mehr jetzt aufschreiben und noch mehr vorbereiten oder dies und das machen. Es gab wirklich einige Gelegenheiten, wo ich gemerkt habe, jetzt stehe ich vor dieser Wahl. Und das ist wirklich ein wunderbarer Weg, den Gott sein Volk gibt. Würdest du doch nur umkehren, stille sein und vertrauen, so will ich dich retten und so will ich dir helfen. Aber ihr habt nicht gewollt, sagt er da weiter. Und dann ist das Gericht wieder fortschreitend. Es heißt, dass dann durch dieses Gericht der Überrest wird wie ein Mastbaum auf dem Gipfel. In Vers 17. Und wie ein Banner auf einem Hügel. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Am Anfang in Jesaja sieht man noch den Wald mit vielen Bäumen. Aber dann zu dieser Zeit, nach dem Gericht durch diese Wehen, ist es wie da noch ein Banner. Auf dem fetten Hügel. Oh Herr. Und wieder Vers 18, der Aufruf Gottes. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Das heißt, Gott muss warten, bis wir Buße tun vor ihm. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. So die Begnadigung kommt mit der Buße und der Umkehr. Und dann das letzte Wehe für das Volk. Sehen wir, dass sie nicht auf den Herrn vertraut haben, weil zu dieser Zeit beim König Hiskia ist der assyrische König gekommen und hat gegen Juda eine Belagerung aufgerichtet. Und Hiskia hat schon eigentlich vor dieser Stelle einen Bund mit den Assyrern machen wollen. Er hat ihm die Schätze des Hauses Gottes gegeben, im Gegenzug, dass er nicht kommt und sie belagert. Aber es ist nicht so gekommen, sondern der assyrische König, der Sanherib, hat die Geschenke angenommen aus dem Tempel Gottes und ist dann trotzdem gegangen und hat Juda belagert und ist gegen Hiskia hinaufgezogen. Und statt, dass Hiskia, wie der Prophet hier redet, Buße tut, umkehrt zu dem Herrn, geht er nach Ägypten und bittet den ägyptischen König um Hilfe. um militärischen Beistand gegen die Assyrer. Das heißt, er hat nicht gehört auf das Wort von Jesaja. Und der König Sanherib hat gewusst aus Erfahrung, alle, die sich auf Ägypten verlassen, das kommt nicht gut. Er sagt schon Jesaja, Ägypten bringt weder Hilfe noch Vorteil. Ägypten ist nichtig und hilft gar nicht. Sein Stimm sitzt in so einem Getüm. Und der Sanherib selbst sagt, alle, die sich auf den ägyptischen König und seine Armee verlassen, es ist wie ein, wie heißt es, ein Stock, ein Rohr, der jedem in die Hand fährt, der sich darauf stützt. Es ist wirklich eine trügerische Hilfe. Ja. Und dann, als Ägypten ihm auch nicht geholfen hat, war er wirklich im Angesicht des Todes. Ja. Der assyrische König da, Ägypten hat nicht geholfen. Erst dann hat Hiskia sich gedemütigt und hat den Propheten genommen und gesagt, jetzt kann ich nichts mehr tun. Jetzt kann ich nur noch Buße tun vor dem Herrn. Und dann hat er Buße getan, nachdem der Druck so groß wurde. Und wir sehen weiter, dass Gott dann das Gericht von ihm abgewendet hat für eine gewisse Zeit. Und Gott hat ihm gesagt, nicht zu deiner Zeit wird es dann kommen, das Gericht. Aber es wird kommen. Weil sie nicht Buße getan haben, kommt es nicht. Ja, und dann sehen wir Vers 31. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen. Das war nochmals ein Wehe, spezifisch für Hiskia. Und der Herr sagt weiter, kehre doch um, in Vers 6. Immer noch nach so vielen Wehen, kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Das hat Gott wirklich geschmerzt, dass im Angesicht dieses Feindes, dass Hiskia sich nicht gedemütigt hat, dass das Volk nicht Buße getan hat, sondern dass es sich auf Ägypten verlassen hat. Ja. Und das ist nicht gut. Und da sagt er, kehre um zu dem, von dem ihr so weit abgewichen seid. Amen. Das ist doch, was wir tun sollten. Umkehren zu dem Herrn, in dem, was der Herr auch in diesen Tagen zu uns geredet hat. Sehr spezifisch. Buße tun und zu dem Herrn umkehren. Amen.
Amen. Kehrt um, ihr Kinder Israel. Amen. Zu ihm. Amen. Von dem ihr so weit abgewichen seid. Amen. Herr, kehren um zu dir.
Amen. Amen. Yes, Lord, we return to you. Amen. Amen.
Herr, wir loben dich.
Amen.
Danke, Herr, für so ein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Ja, lass dieses Wort auch in unseren Herzen Frucht bringen. Amen. Ja. Ich glaube, wir alle hören nicht so gern Wehe. Aber die Bibel redet hier Wehe und es ist gut für uns. Ja, wie schon gesagt wurde, wann benutzt man dieses Wort Wehe? Wehe, du tust das. Es ist, wenn irgendwelche Konsequenzen damit verbunden sind und jemand stark dagegen ist. Ja, wenn du das tust, dann hast du ein Problem. Und der Herr spricht hier Wehe aus. Und es ist gut zu sehen, diese Wehe sind für uns. Für mich. Ja, man sieht oft, wenn man das liest, oh, weh, und dann sehe ich den Splitter in meinem Bruder Auge und denke, oh, okay, ich verstehe. Das zählt für diesen und den. Wehe dem. Und dann bin ich okay und das Wort ist check, wehe dem. Aber der Herr möchte uns ans Ziel bringen. Ja, In Korinther steht, dass dies alles geschehen ist. Korinther, 1. Korinther 10, Vers 11. Dies alles wurde für ihn als Vorbild. Also diese Sachen, die in der Geschichte passiert sind, sind für uns. Es ist aber geschrieben für uns zur Warnung. Und das Schöne in Korinther, auf die das Ende des Zeitalters gekommen ist. Wenn ich denke an diese Konferenz, was der Herr uns hier gezeigt hat gestern mit dem Schaubild und in welcher Zeit wir stehen in dieser ganzen Menschheitsgeschichte, dann zeigt es, diese Warnungen sind für uns geschrieben, auf die das Ende der Zeitalter gekommen sind. Und es tut uns gut, das einfach nochmal zu lesen und zu dem Herrn zu fragen: Herr, was möchtest du zu mir sprechen? Wir haben das kurz durch, der Elias ist kurz über alle Wehe drüber und ich will das nur nochmal kurz bestärken. Aber es hat so viele Aspekte, man muss wirklich selber reingehen und es anschauen, was hier steht. Und ich wollte nochmal dieses eine bringen, wo das erste Wehe in Kapitel 28 hat mit dem Stolz zu tun. Wehe der stolzen Krone. Und wie ich schon rauskam, das ist ein großes Problem, dieser Stolz. Ja, wenn man anguckt, die letzten 2000 Jahre der Geschichte von Gottes Volk, von der Gemeinde, kann man sehen, so viele Probleme innerhalb der Gemeinde ist durch Stolz. Gott hat immer irgendwas gegeben, vor allem in den letzten 500 Jahren, seit der Reformation, hat man gesehen, Gottes Werk geht voran, die Wahrheit wird wieder ausgegraben, die Wahrheit in der Schrift kommt. Aber es gab immer so große Probleme unter den Reformatoren, Zwingli und Luther und so, gab es auf einmal Stolz und dann Probleme. Und das Ganze sieht man in dieser ganzen Geschichte mit Wesley und Whitfield, mit den Brüdern, mit LSM und auch wir haben erlebt, dass ja, aufgrund von Stolz im Kleinen und im Großen die Gemeinde zerstört wird. Ja, es sind manchmal auch Kleinigkeiten, wo einfach irgendjemand anderen nicht genug Respekt gibt. Oder wegen irgendwas ist mein Stolz verletzt, ich wurde nicht gefragt. Alle anderen sind gefragt worden, ich wurde nicht gefragt. Und zu sehen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Es geht nicht um mich, mein Selbst ist tot. So kann die Gemeinde gebaut werden, aber sobald dieser Stolz angegriffen wird, das ist etwas, was die Gemeinde zerstört. Und das sehen wir so oft und der Teufel benutzt es immer wieder. Und wie Elias gesagt hat, das war das erste Problem, was in diese Welt gekommen ist. Dass der Teufel stolz geworden ist und dachte, er sei etwas. Und jeder hat da seinen Stolz, gell? Manche haben es hier, manche haben es da. Aber irgendwo hat jeder einen Stolz. Vielleicht kannst du mir viel sagen, was mich betrifft und ich kann das gut annehmen. Aber wenn du anfängst, was über meine Kinder zu sagen, dann auf einmal kann ich das nicht mehr annehmen. So müssen wir wirklich sehen, diese Sachen, die unser Herz umtreiben. In letzter Zeit habe ich das gemerkt, öfters, dass irgendwas kam, wo ich wirklich gemerkt habe, Herr, das bohrt in mir. Das muss ich gleich abgeben. Weil dieser Stolz, der Herr sagt, wehe diesem Stolz. Gell? Und vor allem, wenn man in der Geschichte guckt, das größte Problem ist geistlicher Stolz. Ja, es gibt stolze Leute in dieser Welt, aber wenn es dann mit Gott zu tun hat, dann wissen sie, dieses Gleichnis, wir hatten es in Feigen, mit dem Sünder, dem Zöllner und dem Pharisäer. die beide zum Tempel gekommen sind. Der Zöllner war vielleicht reich und sehr stolz, aber als er vor Gott kam, hat er gemerkt, oh, alles, was ich mache, ist gottlos. Und er saß ganz hinten und hat sich auf die Brust geschlagen. Aber der Pharisäer, der wusste, er beschäftigt sich mit dem Wort, seine Ausrichtung ist Gott. Er lebt für Gott. Und er hat angefangen, sich zu vergleichen. Und dieser geistliche Stolz ist der gefährlichste. Wenn man anfängt, sich zu vergleichen, und ja, dann wird man trunken und man merkt es gar nicht mehr. Ich habe auch in der Geschichte da geguckt, es geht ja um Hiskia hier in Jesaja. Und nochmal die Geschichte von seinem Vater und Urgroßvater gelesen, von Asa und von. Das waren oft Leute, Könige, die waren gut mit dem Herrn und es waren Könige, die haben Opfer gebracht. Das fand ich erstaunlich, auch bei Hiskia, gell? Das waren die, die auf einmal wieder zu diesen Priesterschaft gekommen sind und haben alles angewandt, was der Herr gesagt hat und haben Schlachten geschlagen und waren erfolgreich. Und erst nach dieser Zeit, wo sie erfolgreich waren und der Herr hat sie gesegnet, irgendwann sind sie stolz geworden und haben Fehler gemacht. Einer hat das Tempelgold weggegeben, der Asa, und dann kam ein Prophet zu ihm und hat gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Gott hat dich so gesegnet. Wieso vertraust du nicht auf ihn? Da müssen wir lernen, wenn uns jemand was anträgt, es anzunehmen. Und den Fehler, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich einen Fehler. Aber ich merke auch an der Arbeit, wenn ich einen Fehler mache, ich versuche immer, ihn zu verstecken. Dass mein Chef nichts mitkriegt, mein Team nichts mitkriegt. Das ist der Stolz, gell? Ich will meine Fehler verstecken. Der war so sauer, dass dieser junge Prophet da kam und ihm das erzählt hat, der hat ihn gleich in Ketten gelegt. Und seitdem ging es mit ihm bergab. Er ist krank geworden und anstatt, dass er sich wendet und Buße tut, hat er Gott nicht mehr gesucht und ist gestorben. Und ein paar Generationen später ist genau das Gleiche wieder. Und das ist das Gefährliche, gell? Wenn wir für den Herrn sind und auf einmal segnet der Herr uns mit einem reichen Wort und der Herr bringt Leute und lässt das Evangelium laufen, auf einmal kann ein Stolz in unserem Herz kommen. Und es kommt Stück für Stück und auf einmal ist man trunken und kann auf einmal gar nichts mehr annehmen. Und es kommt Schluck für Schluck und man merkt gar nicht mehr, dass man stolz ist. Und das ist dieses Wehe hier. Wehe dem Stolz, der stolzen Krone. Und ich denke, das ist so gut, wenn wir das zum Herrn bringen. Und immer wieder, wenn wir dieses merken, wie jemand uns sticht von den Geschwistern mit einer Aussage oder irgendwas, wo unser Stolz verletzt wird, ist es Alarm, dass wir das ausfegen. Das Fest der ungesäuerten Brote mit dem Herrn zusammen feiern und sagen, Herr, das gärt in meinem Herzen. Fegt es aus. Ja. Und will noch auf zwei Wehe eingehen von denen. Das eine ist das nächste Wehe über Ariel. Wehe Ariel, die Stadt Gottes, wo David lagerte. Ja, und wir hatten schon, viele von uns hatten schon das Wort gehört, Ariel bedeutet der Löwe Gottes und ist hier gemeint Jerusalem, da wo Gott regiert, wo David lagerte, der Löwe Gottes. Aber wenn man das liest, dann sieht man, das Volk ist bedrängt von außen und von innen. Die Assyrer greifen an und sie haben alle Angst und er hat schon gesagt, es kommt wie ein Totengeist. Redet es ganz leise, Ariel. Voller Angst. Und das Problem hier, was wir vorhin gehört haben, ist die Tradition, dass dieses Fest Jahr um Jahr, sie lassen alles kreisen. Das Problem ist, wenn die Sachen Tradition werden, dann fehlt auch dieses der Löwe. Du willst auf einmal ein schönes Familien-Gemeindeleben haben. Und Sonntag für Sonntag eine gute Botschaft und alle sind versorgt, alle Kinder sind versorgt und alles ist bequem und gemütlich. Kein Druck. Wir müssen auf uns schauen. Dieses Wort ist für uns. Meine Seele ist so bequem und geht gerne Konflikt aus dem Weg. Aber hier, wenn es um Gottes Sache geht, müssen wir von Hesekiel lernen, diese Vision, die Bewegung Gottes hatte 4 Gesichter. Und es muss das Löwengesicht dabei sein, sonst fehlt was. Die Gemeinde braucht gegen den Feind dieses Gesicht des Löwen Juda. Und braucht keine Furcht vor Konflikt für die Wahrheit. Wenn es Aufruhr gibt, ist es gut. Es gibt noch zu wenig Aufruhr. Der Herr sagt, wir sind Friedensstifter. Und das ist wirklich die Natur des Herrn. Er ist der Frieden. Aber wir sehen, wenn man die Wahrheit redet, heute kann nie, so viele können die Wahrheit nicht vertragen. Ich habe einen Bruder erzählt, er hat über die Wahrheit geredet und hat die Wahrheit erwähnt und die Menschen haben gesagt, bist du in der Sekte, dass du über Wahrheit redest. Weil heute ist doch alles erlaubt, wir sind liberal. Und da ist es immer gut. Ich sage einfach nichts und alle sind zufrieden und niemand hat ein Problem. Aber hier sagt er, wehe Ariel. Da ist gar kein Zeugnis mehr, gar kein Löwe, der für die Wahrheit kämpft. Und ich habe gemerkt, dass diesen Aspekt, es ist ein Aspekt von dem ganzen Paket, aber diesen Aspekt, der darf in Gottes Werk nicht fehlen. Dass wir sehen, wir stehen auf der Siegerseite und wir haben keine Angst vor Konflikt, wenn es um die Wahrheit geht. Ja, wo der Herr Jesus hingekommen ist, da hat er die Wahrheit geredet. Und Menschen wurden befreit und andere waren böse und haben sich aufgeregt. So muss es sein. Und zum letzten Punkt, den ich machen will über die Wehe, ist das letzte Wehe über Ägypten. Der Wehe denen, die nach Ägypten gehen. Und ich glaube, für viele von uns wissen wir, aus die geistliche Bedeutung von Ägypten ist diese Welt. Und dann sehen wir, okay, die Religion benutzt oft die Sachen der Welt, geht in die Welt, wenn immer es eine Hungersnot gab und es keine Speise mehr gab im Volk Gottes, dann sind sie nach Ägypten und haben sich das Essen dort geholt. Und so ist dieses Prinzip oft, dass wenn es Probleme in der Gemeinde gibt, dann versucht man irgendwelche Methoden zu überlegen, zu holen, damit die Leute kommen, damit es etwas gibt, Speise, weltliche Methoden, damit es Speise gibt. Ich habe gedacht, damit, das betrifft mich ja nicht, als ich das gelesen habe, habe ich auch gesehen, ja, das wehe den anderen. Aber in der Gemeinschaft hat der Herr wirklich gezeigt, wir sind oft so, er definiert Ägypten in Jesaja und sagt, die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Und dieses zu Menschen zu gehen, das haben wir doch, das habe ich doch auch. Dass, wenn es Schwierigkeiten oder Probleme gibt, wie damals der Hiskia, der hatte echte Probleme. Seine Stadt war belagert von dem mächtigsten König damals. Und obwohl er ihm Geld gegeben hat, ist er nicht abgezogen. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Ägypten und verbünde mich mit denen. Sieht sehr rational aus. Ägypten ist stark. Du kannst hingehen, die haben schnelle Pferde, Problem schnell gelöst. Und so bin ich auch. Ich will auch das Problem schnell lösen und gehe gleich zu Menschen und frage, der weiß viel Bescheid, also gehe ich zu ihm. Der kann mir sofort eine Antwort geben. Wenn ich zu Gott bete, habe ich schon erfahren und muss ich warten und nochmal beten und suchen und bohren, bis er antwortet. Das müssen wir lernen, gell? Manchmal müssen wir warten auf den Herrn. Manchmal vielleicht nur 10 Minuten oder einen Tag. Aber es ist gut, auf den Herrn zu warten. Eine Geschichte, als Hiskia die Ägypter bezahlt hat, wir wissen es, die kamen nicht. Sie haben ihm nicht geholfen. Sie haben sein Geld genommen, aber sie haben ihm nicht geholfen. Und am Schluss konnte er nichts mehr machen und dann hat er sich erinnert, als der Brief kam, er hat nur noch den Herrn. Und dann hat er das Richtige gemacht und hat diesen Brief genommen und ist mit dem Brief in den Tempel und hat es vor dem Herrn vorgelesen und hat den Herrn als seine Hilfe erfahren. Und wie hat der Herr geholfen? Das ist so stark, gell? 185 Mann. 185.000 in einer Nacht geschlagen. Wir müssen es wirklich auf uns. Dieses Wehe ist für uns. Der Herr sagt, wehe, ihr seid am Ende des Zeitalters. Und wir haben Probleme hier und da und dort. Aber wir sehen nicht, wie groß unser Gott ist. Und wir überlegen und wir verzweifeln an irgendwelchen kleinen Problemen und verlassen uns auf Ägypten, anstatt auf den zu vertrauen, der alles gemacht hat. Der Himmel und Erde gemacht hat. Da sagt er, wehe denen, die sich auf dieses Fleisch verlassen. Und ja, das ist so gut, das zu sehen, diese Wehe sind da, um uns ans Ziel zu bringen. Gestern habe ich sehr klar gesehen, der Herr spricht so klar für die Kondition, dass wir ins Reich kommen, wir sollen ernsthaft handeln. Ernsthaft mit uns handeln, ernsthaft mit dem Herrn. Manche Sachen müssen wir abschneiden und manche Sachen müssen wir mit dem Herrn, ich habe gemerkt, manches, wo ich sehe, es fehlt mir eine Frucht des Geistes, muss ich mit dem Herrn darüber reden und sagen, Herr, ich möchte diese Frucht haben. Ich weiß, ich brauche da Geduld oder was immer. Und es wächst. Und bei den Werken des Fleisches manchmal muss ich einfach es schnell abschneiden. Gestern kam dieser Vers, wenn dich dein Auge zum Straucheln, der Herr Jesus sagt, wenn dich dein Auge zum Straucheln bringt, reiß es aus, schmeiß es weg. Es ist besser für dich, wenn dein Leib ohne ein Glied in das Reich eingeht, als dass es alles ins Feuer geht. Und der Bruder hat ganz neu aufgezeichnet, dass das Tier um das tausendjährige Reich und die Bestrafung geht. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich muss heute ernsthaft handeln, deshalb sagt der Herr so starke Worte, dass ich nicht so denke, okay, das ist ein Problem, das ich habe, und es ist nicht so gut und es sollte irgendwie mal weggehen. Der Herr hat mir echt gezeigt, bei manchen Sachen, die sind irgendwo wertvoll für mich, ich kann daraus viel gewinnen, aber ich weiß, wenn ich schwach bin, dann benutzt der Feind es. Und ich habe öfter gedacht, ja gut, ich muss halt immer stark sein. Aber der Herr hat mir gesagt, mit diesem Wort, weg damit. Abschneiden, abhacken, raus. Und ich merke, ich verliere da was. Aber es ist auch was, wo der Feind mir Anstoß geben kann. Und da zeigt der Herr heute, wir sollen ernsthaft handeln. Jeder weiß, wo es Dinge gibt, die einen wirklich zu Fall bringen und straucheln lassen vom Reich. Und diese Dinge müssen wir ernsthaft nehmen und sagen, okay, wenn diese Sache so mich immer wieder zum Fall bringt, dann rausreißen und weg. Der Herr will, dass wir ernsthaft handeln. Gell? Und diese Wehe sind dafür da, dass er zeigt, er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Deshalb sollen wir hören, wehe diesen, das letzte Wehe ist der Verwüster. Und das zeigt, wenn man nicht auf diese Wehe eins nach dem anderen hört, dann leben wir in einer Zeit, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass wir dem Verwüster begegnen. Und deshalb sagt der Herr, wehe. Mögen wir darauf hören.
Ja, Herr Jesus. Danke, dass du so gnädig bist. Amen. Dass du dein Licht in unsere Herzen hineinscheinen lässt.
Amen.
Und danke, dass du uns in diesen letzten Tagen zurufst, komm zu mir.
Amen.
Vertraut meinem Wirken.
Amen.
Wir geben dir unsere Herzen, damit du in jedem Einzelnen von uns so viel erneuern kannst.
Amen.
Dass wir dem Vater wohlgefällig in Christus wandeln. Wir binden Ägypten. Wir binden alle Einflüsse Babylons. Wir beten, dass du uns ganz ausrichtest auf dein reines und klares aktuelles Sprechen.
Amen.
Danke, Herr, für alle sechs Wehen.
Amen.
Herr, wir nehmen dieses Wort zu Herzen.
Amen.
Amen. Lass es jedem von uns arbeiten.
Amen.
Seine Wirkung tun.
Amen.
Amen. Wir verwerfen nicht dein Sprechen, sondern nehmen es an.
Ja.
Amen.
Amen.
So we repent for going down to Egypt for help. Lord, we look to the Holy One of Israel. We look to our God for help. Amen.
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 Ich schätze wirklich das Wort über diese sechs Wehe. Auf den ersten Blick, wenn man die Gliederung anschaut, fragt man sich vielleicht, wie passt das zusammen? Ja. Den Titel Seid bereit, Zeichen der Zeit, die Anforderung für den Eingang ins Reich, heute Morgen der Priesterschaft als der Weg dorthin. Das hat alles so gut gepasst. Und jetzt auf einmal Wehe, Wehe, Wehe. Und nochmal Wehe, Wehe, Wehe. Sechs Wehe. Aber es gehört wirklich zusammen. Denn diese Wehe zeigen uns oder sprechen jetzt die Dinge an, die uns den Eingang ins Reich kosten werden, wenn wir sie nicht behandeln. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen. Ich schätze, was eben nochmal mitgeteilt wurde. Wir dürfen nicht denken, diese Wehe haben nichts mit uns zu tun oder nur am Rande ein bisschen. Nein, jedes dieser sechs Wehe hat sehr viel mit uns zu tun. Und wenn wir das Wort nicht ernst nehmen und es übergehen und denken, das brauchen wir nicht am Ende, sind es genau diese Dinge, die uns den Eingang ins Reich kosten werden. Wirklich. Äußere Angriffe werden uns, sind kein Problem. Die helfen uns, ins Reich zu kommen. Aber wenn unser Zustand, unser innerer Zustand so ist, wenn wir stolz sind, können wir nicht ins Reich der Himmel hineingehen. Wie kann jemand, der wie Ephraim hier so voller Stolz ist, trunken, wie Gott gesagt hat, alles ist voller Kot und Besude, wie kann so ein Volk ins Reich der Himmel hineinkommen? Herr Jesus, deswegen müssen wir dem Herrn dankbar sein für jedes dieser Wehe. Der Herr fängt jetzt an, durch diese Wehe die Punkte zu behandeln in uns, die bis zu seinem Kommen noch behandelt werden müssen.
Wir dürfen nicht denken, das hat nichts mit uns zu tun. Haben wir kein Problem mit Stolz? Ich glaube, niemand von uns kann sagen, er hat mit Stolz gar kein Problem. Wir haben alle mit Stolz zu kämpfen. Und vor allem, wie gesagt wurde, geistlicher Stolz. Der Herr segnet, der Herr tut was unter uns, lobt den Herrn dafür. Aber irgendwann, wenn wir nicht aufpassen, bist du stolz. Dann denkst du, ich weiß schon so viel. Und dann kommt jemand und sagt dir was. Nur eine Kleinigkeit. Und dann kann man es schon nicht annehmen. So schnell, ja. Und dann müssen wir sehen, wehe der stolzen Krone. Das müssen wir ausfegen. Den Stolz ausfegen. Sonst wird uns das das Reich kosten. Und es fängt im Kleinen an. Jemand sagt dir was, du hast nur ein bisschen Widerstand. Aber wenn du da nicht schon anfängst, es zu behandeln und auszufegen, diesen Sauerteig, es wächst mit der Zeit. Und am Ende bist du so stolz, dann hast du eine stolze Krone sogar. Und am Ende kann dir niemand mehr was sagen. Nicht mal Gott. Ja. Und es ist wirklich eine Warnung. Deswegen sagt der Herr, wehe. Ja. Und wir müssen es annehmen. Oder bei Ariel, Tradition. Wie können wir ins Reich der Himmel hineinkommen, wenn unser Gemeindeleben traditionell ist? Wenn es Heuchelei gibt. Und das war das Problem bei Ariel. Gott sagt, du ehrst mich mit deinem Mund und mit deinen Lippen, aber dein Herz ist weit entfernt von mir. Und sind wir davon völlig frei? Haben wir nie Heuchelei? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich bin davon nicht völlig frei. Immer mit dem Herzen beim Herrn zu sein. Da müssen wir auch sehen, auch dieses Wehe hat mit uns zu tun. Und dann müssen wir dem Herrn sagen, Herr, alle Heuchelei, alles etwas nur äußerlich zu machen, das muss in mir behandelt werden. So kann ich nicht ins Reich der Himmel hineingehen. Und das sind genau die Punkte, die der Herr angesprochen hat. In Matthäus 5, 6 und 7. Der Herr hat gesagt, wehe, wenn dein Fasten äußerlich ist, damit die Menschen dich sehen. Aber innerlich ist es gar nicht echt. Und das haben sie gemacht damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Gefastet, gebetet, den Zehnten gegeben, aber ihr Herz war weit weg von Gott. Und der Herr hat es bloßgestellt und gesagt, so kommt ihr nicht ins Reich der Himmel hinein. So lobt der Herr, es geht hier voll um den Eingang ins Reich. Und wir müssen diese Wehe an uns wirken lassen. Und ich schätze besonders dann diese drei Wehe über das Vertrauen auf Ägypten. Und das hat so sehr mit uns zu tun. Es geht hier nicht um, es sind nicht Wehe über Ägypten, es sind Wehe über Gottes Volk, das auf Ägypten vertraut. Das ist ein Unterschied. Es ist kein Wehe über die Welt, dass wir denken, okay, Gott sagt jetzt Wehe der Welt da draußen. Nein, es ist ein Wehe über Gottes Volk. Denn Gottes Volk sollte heilig sein, Priester, abgesondert von der Welt und ganz anders als diese Welt. Ganz anders. Und welch eine Schande, wenn wir als Gottes Volk anfangen, auf Ägypten zu vertrauen, anstatt auf diesen lebendigen Gott zu vertrauen. Und das geht schneller, als man denkt. Ja? Ich habe selber diese Woche erfahren. Ja? Wie schnell macht man Pläne in seinem Kopf und sucht gleich irgendwo Hilfe und Schutz und Zuflucht, anstatt den Herrn, den lebendigen Gott, um Rat zu fragen. Und vor allem in seinem Werk. Vor allem in Bezug auf sein Werk. Ja. Oh Herr, da müssen wir das zu uns sprechen lassen. Wehe den widerspenstigen Kindern, welche Pläne ausführen, die nicht vom Herrn stammen. Und die Schutz und Zuflucht in Ägypten suchen. Und ich schätze diese Definition, Kapitel 31. Ägypten ist Mensch und nicht Gott. Fleisch und nicht Geist. Das heißt, wenn immer wir auf Menschen und Fleisch vertrauen, sind wir schon voll drin in diesem Wehe über das Vertrauen in Ägypten. Und das geht sehr schnell. Selbst ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde kann für dich zum Ägypter werden, wenn du auf ihn vertraust und nicht auf den Herrn. Das hat mir wirklich Furcht gegeben. Ja. Ägypten ist gar nicht so weit weg da draußen und ich habe nichts damit zu tun. Es kann sehr schnell passieren, dass wir auf Menschen oder auf Fleisch vertrauen. Und es sieht so gut aus. Vielleicht habe ich einen Bruder in der Gemeinde, der hat mir schon so viel geholfen. Der hat mich schon so viel geistlich vorangebracht. Oder ich habe jemanden, den ich schon lange kenne, der mich zum Glauben gebracht hat. Von dem ich so viel bekommen habe.
Aber es kommt an einen Punkt, da frage ich diesen Menschen zuerst und nicht Gott. Und wenn dieser Mensch mal was anders sieht, als wie es der Herr sieht, dann wird es schwieriger. So, wehe denen, die nach Ägypten, die auf Menschen vertrauen, die auf Fleisch vertrauen. Und Paulus hat gesagt, wir sind nicht von denen, die auf Fleisch vertrauen. Wirklich, wir müssen lernen, nicht auf Fleisch zu vertrauen. Natürlich haben wir Gemeinschaft miteinander und wir können auch mal jemand um Rat fragen, aber wo ist unsere erste Anlaufstelle? Zu wem gehe ich zuerst? Gehe ich zuerst zu dem Bruder, weil es so schnell geht und der mir gleich eine Antwort gibt? Oder gehe ich zu Gott und bin bereit, auch mal auf ihn zu warten? Weil ich weiß, ich möchte auf ihn vertrauen. Und das schätze ich bei diesen drei Wehrufen, über, die mit Ägypten zu tun haben. Hier geht es darum, auf wen vertrauen wir. Denn der Herr sagt, die Lösung ist, Stille sein und Vertrauen auf ihn. Das ist die Lösung für diese Wehrufe. Umkehr, Ruhe, Stille sein, Vertrauen. In dieser Reihenfolge. Du musst zuerst umkehren. Wenn ich probiere, stille zu sein, aber ich bin nicht wirklich von Herzen umgekehrt, dann wird mein Kopf weiter rattern und Pläne schmieden. Auch wenn ich äußerlich still geworden bin. Ich muss zuerst umkehren. Wenn ich merke, ich vertraue auf Ägypten und ich hole mir irgendwo Hilfe und Zuflucht als nicht bei Gott, ich muss zuerst umkehren. Von Herzen. In Jesaja zeigt Gott immer die Lösung für die Wehe und die Lösung war immer, zuerst kehre um. In 30 sagt er, kehrt um. In 31 sagt er, kehrt um, die ihr so weit abgewichen seid. So, diese Buße, Umkehr, das hört nicht auf, das ist täglich wichtig für uns. Wenn wir als Gottes Volk nicht mehr umkehren können, dann ist wirklich Schluss. Dann sind wir am Ende. So, wir müssen umkehren. Diese Wehrufe, sie sollen uns zur Umkehr bewegen. Und dann Ruhe und dann Vertrauen auf ihn. Und dieses Vertrauen wird geprüft. Das ist wirklich so. So einfach zu sagen, ich vertraue auf Gott in der Versammlung. Ich vertraue auf den Herrn. Halleluja. Aber was machst du, wenn morgen der Assyrer vor der Tür steht? Mit Hunderttausenden von Soldaten. Dann wird geprüft, wie sehr du auf Gott vertraust. Und der Hiskia ist leider zweimal durchgefallen. Und hätte sich viel Leid erspart, wenn er gleich auf Gott vertraut hätte. Dann wäre der Assyrer nicht schon ganz Juda eingenommen und bis kurz vor Jerusalem gerückt. Warum konnte es so weit kommen? Ich habe mich wirklich gefragt, wieso konnte der Assyrer schon fast ganz Juda einnehmen? Ja, weil Hiskia nicht gleich auf Gott vertraut hat. Er hat erst dem Assyrer Geld gegeben, dann den Ägyptern und dann als nichts mehr ging, dann okay, jetzt habe ich nur noch Gott. So sollen wir nicht sein. Unsere erste Anlaufstelle ist der Herr. Das möchte ich wirklich lernen. Ganz auf ihn zu vertrauen. Und wenn die Prüfung kommt und es auch ein bisschen dauert, egal, wir harren auf ihn. Wir harren auf ihn. So, lobt den Herrn, lasst uns diese Wehe wirklich ernst nehmen und vor dem Herrn bewegen in der nächsten Zeit. Hineingehen, dass er in uns jetzt behandeln kann, was uns noch hindert, ins Reich hineinzunehmen.
Amen. Amen.
I very much appreciate the Lord's mercy on us.
Schätze die Gnade des Herrn gegen uns.
These woes really are for our warning.
Diese Wehe sind wirklich uns zur Warnung geschrieben.
And not necessarily to condemn us.
Und nicht um uns zu verdammen.
But he really wants us to wake us up.
Amen. Er möchte uns gerne aufwecken.
As our loving Father.
Als sein liebender Vater.
That we wouldn't look to Egypt or things of this world for help.
Sorry?
Again? We wouldn't look to Egypt.
Dass wir nicht nach Ägypten schauen oder nach Dingen der Welt für Hilfe.
But really look to him.
Sondern wirklich zu ihm schauen.
Isaiah 30, verse 18.
Kapitel 30, Vers 18.
Therefore the Lord will wait.
Darum wartet der Herr.
That he may be gracious to you.
Damit er euch begnadigen kann.
And therefore he will be exalted.
Und darum ist er hoch erhaben.
that he may have mercy on you.
Amen. Damit er sich über euch erbarmen kann.
For the Lord is a God of justice.
Der Herr ist ein Gott des Rechts.
Blessed are all those who wait for him.
Wohl allen, die auf ihn harren.
And I must testify this has been my experience.
Muss bezeugen, dass dies meine Erfahrung war.
When the Lord called me to do something,
als der Herr mich rief, eine Sache, etwas zu tun,
I really wanted to trust in Egypt.
Wollte ich wirklich gerne auf Ägypten vertrauen.
When I had to leave my job, I told the Lord I had such a great relationship with my CEO.
Als es darum ging, meine Stelle aufzugeben, habe ich dem Herrn gesagt, ich habe so eine gute Beziehung zu meinem Chef.
I was putting trust in Egypt.
Ich habe das Vertrauen in Ägypten gesetzt.
But then the Lord told me, who's the real CEO? Yeah.
Dann hat der Herr gesagt, wer ist der wahre Chef oder CEO?
Yeah. I said, Amen, Lord, I follow you.
Habe ich gesagt, Amen, Herr, ich folge dir.
And then 2 months later, that CEO ended up leaving anyway.
2 Monate später ist dieser Chef sowieso gegangen.
So it really is true. We put our trust in the Lord.
Wirklich wahr, wir sollen unser Vertrauen in den Herrn setzen.
We wait on him.
Auf ihn harren.
And it says, blessed are all those who wait for him.
Das heißt, wohl allen, die auf ihn harren.
Because only the Lord is a God of justice.
Nur er ist ein Gott des Rechts.
We put our trust in man, it'll always fail.
Immer wenn wir unser Vertrauen in Menschen setzen, wird es immer enttäuscht werden.
Ja. Praise the Father for his mercy on us today.
Amen.
Der Vater für seine Barmherzigkeit heute für uns.
Amen.
Ich danke dem Herrn auch für die Weherufe. Weil ohne Wehe, also wenn du selber merken würdest, bräuchtest du keinen Weheruf. Wenn du selber merkst, du bist auf dem falschen Weg, dann suchst du den richtigen. Aber wenn du es nicht merkst, dann läufst du einfach weiter und denkst, du bist richtig. Und dann schickt der Herr einen Weheruf. Zwar nicht, weil das Volk schon wusste, ja, wir machen alles falsch, sondern weil sie dachten, es ist alles in Ordnung. Wir machen es gut. Dann schickt der Herr einen Weheruf. Wenn er so weitermacht, dann kommt Gericht. Und deshalb zeigt er es so plastisch und eindeutig, dass wir es wirklich begreifen. Dieses dritte Wehe, oder das vierte Kapitel 30, wo er es aufschreiben soll auf eine Tafel, in ein Buch, es soll für einen zukünftigen Tag bleiben, für immer, bis in Ewigkeit. Nämlich, es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Ich glaube, so würde sich kein Kind Gottes beschreiben. Alle Christen sagen doch, Herr, ich möchte gerne Gott hören. Jeder Christ sagt, ich möchte die Stimme des Herrn besser verstehen. Damit kannst du mit, egal von woher, in welchem Hintergrund, darüber kannst du mit jedem reden. Wie können wir die Stimme des Herrn besser hören? Das möchte jeder. Aber Gott sagt hier, ihr wollt gar nicht hören. Und ihr sollt nicht sehen, schaut nicht das Richtige, ihr sagt uns angenehme Dinge. Verlasst den Weg, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Das heißt, ihre ganze Wahrnehmung war so verdreht. Wie Jesaja schon vorher gesagt hat, in Jesaja 5, Vers 20, sagt er, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis erklären. Die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Das heißt, es war schon alles verdreht. Und ja, das ist wirklich die gleiche Sache hier, dass du, Jesaja musste es nochmal sagen, dass sie, ja, es gibt so Ausreden oder so Sätze, wie gesagt wird, ich denke, habt ihr sicher auch schon gehört, dass jemand sagt, ja, so kenne ich den Herrn nicht. Oder so und so, dieses Sprechen, das kann nicht vom Herrn sein. So, ja, oder ich habe auch einen Geist und so kenne ich den Herrn nicht. Das hört sich sehr fromm an, aber letztendlich sagst, wenn es vom Herrn ist und mein Urteil, mein Empfinden ist schon ganz verdreht, dann sage ich eigentlich, etwas, was vom Herrn kommt, sage ich, nein, das kann nicht vom Herrn sein. Damit sage ich, lass mich mit dem Herrn in Ruhe. Das möchte ich nicht hören. Und der Jesaja bringt das so auf den Punkt. Er übersetzt es für uns, dass wir es nochmal verstehen. Ja. Wir können, es wird oft sehr fromm gesagt, aber eigentlich heißt es, lass mich mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Möge der Herr uns wirklich retten. Deshalb ist das Wehe nicht als Lob oder weil sie selbst erkannt haben, sondern ja, es war schon, braucht wirklich eine Warnung, dass sie es erkennen und dann umkehren von den Dingen. Amen. Und vor allem, da der Herr wiederkommt, er sagt oft, wir sollen wachen und nüchtern sein oder besonnen und nüchtern zum Gebet. Gibt es viele Verse. Und durch dieses Wort macht der Herr wirklich ja, nüchtern und ausgerichtet auf sein Kommen. Amen. Lob den Herrn dafür.
Amen.
Lesen aus Jesaja 33, Vers 2. Jesaja 33, Vers 2. Muss unsere Reaktion sein.
Ja. Amen.
Amen. Amen. Amen. Herr, sei uns gnädig. Wir hoffen auf dich. Sei jeden Morgen unser Arm. Ja, sei du unsere Rettung zur Zeit der Drangsal.
Amen.
Herr, wir hoffen auf dich.
Amen.
Amen.
Nicht Ägypten ist unser Arm.
Amen.
Dann sei du jeden Morgen unser Arm.
Amen.
Jeden Morgen.
Amen.
Nochmal den Vers, was Philipp gerade erwähnt hat, Jesaja 30, Vers 11. Da sagt das Volk, verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Das ist mein Widersatz. Lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Dann heißt es in Vers 12 darum, so spricht der Heilige Israel. Weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalt und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt, darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück. Der Herr zeigt in dieses Verlassen auf Ägypten und auf andere Menschen ist in den Augen Gottes als Sünde. Es ist Gewalttat und Verdrehung. Erstaunlich, Worte, die klingt am Anfang nicht so schlimm. Wir haben halt Hilfe irgendwo gesucht. Aber in den Augen Gottes, er sagt, diese Sünde wird sein wie ein Bruchstück, das herunterfallen will. Das heraustritt aus einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Antwort der Herr. Ich muss uns zeigen, ja, wenn wir solch eine Sünde in uns dulden und uns auf Menschen verlassen, andere Wege, die nicht vom Herrn sind, das wird am Ende den ganzen Bau betreffen. Das ist ein kleines Bruchstück, was irgendwo an der hohen Mauer heraustritt und es will herunterfallen. Und man sieht es nicht sofort, es ist ganz weit oben. Die Mauer ist sehr hoch und keiner weiß, dass da oben
ein Bruchstück herausragt.
Und es will schon runterfallen, aber es bleibt noch dort.
Aber irgendwann fällt es plötzlich runter.
Und dann fällt die ganze Mauer ein. Manchmal, wenn man so ein Gebäude reinkommt,
was vielleicht ein altes Gebäude ist, ist eigentlich alles sehr schön und denkst, das ist gut, aber es rieselt so ein weißer Sand von der Decke.
Wo kommt das her? Da musst du schnell weglaufen. Wenn so ein Bruchstück da oben drin steckt, dann es fällt schon fast runter, es rieselt schon der Sand raus, dann ist es kurz vorm Einsturz. So muss der Herr uns wirklich bewahren und die Zeichen erkennen. Wenn es solch ein Vertrauen gibt auf Menschen oder auf Assyrien oder Geld oder andere Dinge, die nicht der Weg des Herrn sind, das wird am Ende die ganze hohe Mauer zusammenbrechen. Und dann heißt es hier, und er, der Herr, wird sie zerbrechen. Es ist am Ende der Herr, der diese Mauer zerbricht. Und dieses Bruchstück da oben, diese Sünde, die kann nicht bleiben. Die wird offenbar. Und dann kommt der Herr und wird die ganze Mauer zerbrechen, wie man ein Töpfergeschirr zerbricht, das schonungslos in Stücke geschlagen wird. Schonungslos in Stücke geschlagen. Das ist ein starkes Wort. Wenn die Gemeinde so gebaut wird, lauter Bruchstücke in der Wand sind, vielleicht sehen wir sie nicht auf unserer Augenhöhe, aber je höher du guckst in der Rangordnung, da oben, dann kommen so viele Bruchstücke heraus und es rieselt nur zu uns herunter. Du denkst, was ist hier los? Dann wird der Herr sie schonungslos in Stücke schlagen, sodass man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, mit der man Blut vom Herd holen oder Wasser aus einem Tümpel schöpfen könnte. Der Herr wird so schonungslos zertrümmern, dass man nicht einmal ein bisschen Wasser holen kann, wie sagt der Scherb. Da ist wirklich nichts mehr drin. Das ist alles vorbei. Und dann kommt der Vers, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen wäge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Das heißt, die Mauer stürzt ein. Ja, das ist ein sehr ernsthaftes Wort. Obwohl der Herr viel gewarnt hat. Und er hat sein Volk immer versucht zu retten. Aber wenn keine Umkehr stattfindet, sondern man redet nur um schöne Wörter, gute Vokabeln, was wir so kennen, aber wir tun keine Buße und kehren nicht um zum Herrn, dann wird am Ende das ganze Bauwerk einstürzen. Ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein. Leider sagen wir sehr oft zum Herrn nein. Wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davon reiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Das ist erstaunlich. Tausend von euch werden fliehen vor dem Thron eines Einzigen. Ja, tausend werden fliehen vor dem Thron eines Einzigen. Da braucht nur ein kleiner, junger Bruder irgendeine Ermahnung sagen, dann haben wir alle Angst. Fliehen alle weg. Ja, wenn euch fünf bedroht, dann werdet ihr alle fliehen. Das ist klar. Fünf kleine Leute, aber alle haben so große Angst. Bis euer Überrest geworden ist wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf dem Gipfel. Was für ein Gericht, was der Herr ausspricht über die auf Ägypten vertrauen. Das ist nicht gut. So
es ist wunderbar zu sehen heute, wenn der Herr uns dieses Wehe gibt, dass wir von nun an wirklich lernen, den Herrn mit ganz zu vertrauen.
Amen.
Amen.
Herr, wir wollen lernen, dir zu vertrauen.
Amen.
Wir danken dir für deine Warnungen heute, dass wir ganz alles dir abgeben. Nicht auf die Rosse von Ägypten vertrauen.
Ja.
Wir loben dich für dein Wort, Sohn.
Ja.
Ja.
Der Bau des Herrn ist wirklich nicht so einfach. Und in Kapitel 31, die ersten drei Verse, sagt er: Wehe denen, die nach Ägypten nachziehen, um Hilfe zu suchen. Ja, wenn man mit seiner eigenen Kapazität am Ende ist, dann sucht man natürlich Hilfe. Dann, wohin geht man? Um sich auf Pferde verlassen, auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind. Oft denken wir, wo die Menge ist, das wird helfen. Viele. Und wenn wir 50 sind, das wird schon werden. Wenn wir 500 sind, dann sind wir ganz sicher. Wenn wir 1000 sind, dann sind wir völlig überzeugt, dass wir richtig sind. Der Herr sagt, oh Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israel nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Es spielt keine Rolle, wie viele Menschen mit uns sind. Es ist entscheidend, ob der Herr mit uns ist. Wenn wir die Gemeinde bauen wollen, ist es völlig irrelevant, wie viele Leute in einem Raum sitzen, wie stark manche scheinen. Wir schauen auf den Heiligen Israels. Wir müssen den Herrn suchen. Ja, denn der Herr ist auch weise und führt Unheil herbei. Das ist die Reaktion des Herrn, wenn er nicht derjenige ist, bei dem wir alle unsere Hilfe suchen. Dann wird der Herr auch was machen. Er nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Und dann sagt er, denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Der Satz hat sehr zu mir gesprochen. Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Es ist wirklich, am Ende sieht man eine Zerstörung. Wenn nicht der Herr, der es ist, der wirklich die Hilfe bringt. Der Herr ist die einzige wahre Hilfe. Das ist für Zion wirklich unsere Regel. Aufstiegslieder, da sehen wir es auch. Das ist wirklich eine Lektion, die wir oft lernen müssen. Psalm 121 sagt er: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Sagt er nicht, dieser Älteste wird uns helfen. Diese Geschwister werden uns helfen. Meine Hilfe kommt vom Herrn.
Amen.
Wie viele Gelegenheiten gibt uns der Herr im persönlichen Leben und im Gemeindeleben, um diese Erfahrung zu machen? Wie viele dieser Gelegenheiten haben wir genutzt, um in diesem Vertrauen und Glauben zu wachsen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Aufstieg. Der Glaube und das Vertrauen in den Herrn so fest ist. Halleluja. Und dann in 125 sagt er, die auf den Herrn vertrauen, Vers 1, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, so gut, die Erfahrung in der Gemeinde kann nur sein, dass wir auf den Herrn vertrauen. Selbst in irgendeiner
persönlichen oder kleineren Situation, wenn es um Ermutigung und einen Fortschritt in der Gemeinde geht, ich merke, es muss so sein wie der Psalm, dass wir auf den Herrn vertrauen. Dann ist es wie der Berg Zion. Das wird nicht zu Schanden. Und doch, Herr Jesus Christus, diese Wehe an das Volk, die sind sehr für uns geschrieben. Der Herr hat so viele Situationen in den letzten Tagen gezeigt, in denen es die Menschen sind und das eigene Fleisch ist, was die Hilfe bringen soll. Und es geht immer nach hinten los. Aber der Herr bringt uns wirklich zu einem Punkt, wo uns niemand helfen kann, außer Gott. Und das ist sehr, sehr kostbar. Das heute zu lernen in jeder Angelegenheit der Gemeinde. Wenn wir in unserem eigenen Leben die Gelegenheit nicht so ergreifen, ist es eine Sache. Aber wenn wir in der Gemeinde diese Wahrheit, diese Warnung des Herrn nicht ergreifen, das ist noch eine andere Sache. So, Herr Jesus Christus, der Herr muss uns helfen. Amen. Denn wenn der Herr sagt in Vers 3 von Jesaja 31, der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so wird der Helfer strauchen. Er fällt hin. Und der, dem geholfen werden sollte, wird fallen, sodass sie alle miteinander umkommen. Am Ende kann uns niemand helfen, außer der Herr. So lobt den Herrn für so einen Wehruf. Das ist eine echte Ermutigung. Und im Haus des Herrn die Hilfe des Herrn wirklich zu erfahren. Zu sehen, wie der Herr hilft. Nicht Menschen und nicht Fleisch, sondern der Herr. Amen. Nicht wir, sondern der Herr. Halleluja. Dann wird es auch nicht zusammenstürzen. Das wird bleiben. Amen. Lob den Herrn für seinen gesunden Weheruf. Amen.
Ich muss bestätigen, was Christian sagte. Das Vertrauen auf den Herrn ist eine Sache, die wachsen muss. Wenn wir in den einfachen Dingen nicht lernen, auf den Herrn zu vertrauen, und die Prüfung kommt, werden wir mit Sicherheit nicht den Herrn suchen, sondern viel mehr nach Ägypten gehen. Und das ist das Problem, dass wir oft in Zeiten der Sorglosigkeit, wo wir keine großen Probleme sehen, es nicht für nötig halten, den Herrn zu suchen. Wir denken, ach, das Problem ist klein, das ist nicht so schlimm, das kann ich mit dem und dem besprechen. Aber wir haben nicht gelernt, den Herrn in den kleinen Dingen völlig zu erfahren. Auf ihn zu vertrauen. So wie David es gelernt hat. Als Hirte hat er gelernt, dass er mit dem Herrn alles vermag. Ob es ein Bär war, ein Wild war, für ihn kein Problem. Und später war Goliath für ihn überhaupt kein Problem. Weil er den Herrn kannte. Aber wenn das, was wir vom Herrn kennen, nur ein Wissen bleibt, wird es, wenn es für uns eng wird, sehr schwierig sein, auf ihn zu vertrauen. Du wirst automatisch den suchen, den du siehst. Das ist das Problem bei dem Volk Israel. Sie haben Ägypten vor Augen gehabt. Sie haben diese große Heeresmacht gesehen. Den großen, starken Pharao. Und der war vor den, wie soll ich sagen, vor den physischen Augen. Das war sichtbar. Aber Gott war unsichtbar. Und den unsichtbaren Gott musst du aber erfahren, damit du auf ihn vertraust. Deshalb müssen wir heute den Herrn lernen zu vertrauen.
Amen.
Wir brauchen diese persönliche Erfahrung mit ihm. Besonders in der Gemeinde muss es unsere Übung sein, völlig auf ihn zu vertrauen.
Amen.
Das muss uns als Gemeinde ausmachen. Dass wir solche sind, die Gott wirklich kennen.
Amen.
So wie einer der Brüder sagte, wenn wir denken, der Feind ist heute so groß oder die Menschen sind so hart, dann kennen wir unseren Gott nicht, der viel größer ist. Wir kennen nicht den Gott, der alle Herzen weichmachen kann. Das ist heute unser Problem. Wir haben nur Hörensagen manchmal vom Herzen. Oder Paulus sagt sogar, er sagt, in Timotheus sagt er, dass sie die Kraft verleugnen, die Kraft Gottes. Sie haben eine Frömmigkeit, eine äußere, aber die Kraft verleugnen sie, weil sie Gott nicht kennen. Und wir müssen heute sagen, Herr, wir wollen Buße tun, wir wollen dir vertrauen.
Amen.
Unsere Hoffnung in allem völlig auf ihn setzen.
Amen.
Wenn wir wollen, dass der Herr vorangeht mit der Gemeinde, dann müssen wir ihm vertrauen.
Amen.
Müssen wir glauben, dass er den Überrest sammelt.
Amen.
Das ist unser Vertrauen, nicht Menschen, sondern er.
Amen.
Und er vermag es heute zu tun.
Amen. Ein Vers fiel mir gerade noch ein, Jesaja 28, Vers 16. Besonders für den Aufbau von Zion brauchen wir diese Erfahrung. Dort steht, darum so spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen Stein der Bewährung, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Dann sagt er, wer glaubt, der flieht nicht. Das ist so gut. Für Zion hat uns Gott eine besondere Hilfe gegeben. Weil Zion zu bauen wirklich eine Herausforderung ist für den Feind. Aber in Zion haben wir einen Stein. Amen. Das ist der Christus. Er ist der bewährte Stein. Der kostbare Eckstein. Aufs Festeste gegründet. Und dann heißt es, wer glaubt, wer an ihn glaubt, der flieht nicht. Amen. Was für eine Verheißung, die für Zion gilt. Das müssen wir für Zion in Anspruch nehmen. Und sagen, Herr, wir müssen dich erfahren als den, der heute Zion baut. Bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott sind alle Dinge möglich. So lobt den Herrn zu sagen, Christus in Zion. Amen. Halleluja.
Bestätigen wir bei Gefragten, was Jesus gesagt hat in Johannes 14. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, sondern durch mich. Wenn ihr mich erkannt, so werdet ihr auch meinen Vater kennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. So genügt es. Wir müssen vor Augen sehen. Und Jesus wurde mit ihm für Jahre, hat ihn gezeigt, durch Wunder und Taten. Aber er müsste zu Ägypten, er möchte etwas vor seinen Augen sehen. Und das ist, was wir lernen. Es ist, wir müssen vertrauen, glauben. Das ist unser Stärke. Und das ist, was Jesus gesagt hat, spricht Jesus zu ihm. So lange Zeit bin ich bei euch. Und du kennst ihn nicht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und das ist unser Schritt. So,
gut, schließen wir die Gemeinschaft ab.
Ich möchte noch mal vorbringen. Darf ich?
Natürlich.
Halleluja. Oh, danke, Vater. Ein Brandopfer, Friedensopfer und Speisopfer. 2 Tage wird an mir gebacken. Für den Vater. Für seinen Christus, der mich immer wieder berührt hat. Eine Sache, die ich über 2 Tage zu bewerkstelligen hatte, die schon lange anstand. In mir war diese Reaktion während dem Anfang dieser Gedanken, diese Murren der Einwände und so weiter. Und ich wusste, wenn ich dem nachgehe, gibt es Unfrieden. Hierzu ein Vers, wo der Lieberstone mir half. 2. Korinther 10, 5 bis 6. Wir zerstören Vernunftschlüsse und alles vor, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam einmal völlig geworden ist. Halleluja! So wurde der Sohn mir So wurde dein Sohn mir Friedefürst, seinen Willen zu tun, ohne Murren und Einwände. Danke, Vater.
Amen. Amen. Amen.
Noch ein Opfer. Also heute Abend ist der gleiche Ablauf geplant wie gestern. Lass uns die Zeit in den Häusern benutzen für Gemeinschaft, für Gebet. Und morgen um 10 ist die letzte Versammlung über den heiligen Weg nach oben. Es gibt nicht nur die Wehe, den Weg nach unten, es gibt auch den Weg nach oben.